Auf schwarzem Bildschirm erscheint ein goldenes T, ein O, ein B und ein S. Zwischen B und S legt ein Hahn ein Ei, daraus entsteht ein I, Tobis. Der farbenfrohe Hahn flattert davon. Rote und weiße Blöcke formieren sich zu einem Schriftzug. Auf rotem Untergrund MMC, darunter in Silber Film- und TV-Studios. Das Logo wird umsäumt von Filmstreifen. Ein Einhorn galoppiert ins Bild und steigt hoch. Es wird blau eingefärbt. Auf schwarzem Grund rollt ein gelber Kreis in die Bildmitte. Ein dunkler Langhaardackel trottet hinterher und steckt den Kopf durch das Loch. Sein Blick folgt dem Schriftzug Eitel Sonnenschein, der oberhalb des Kreises eingeblendet wird. Darunter Filmproduktionen Nippes. Mosaikartige Fliesen bilden eine Landkarte. Eine Einblendung. Tobis Film präsentiert eine Produktion von Eitel Sonnenschein und MMC Film. In Koproduktion mit Tobis Film und Fracas Productions. Die Landkarte wird zu einem Spielbrett, dann zu einem imposanten Schloss aus der Vogelperspektive. Mit Victoria Carling als Lady Fiona McIntosh und Philip Jackson als Lord Hamish McIntosh. Langsam senkt sich der Blick auf das rote Backsteinschloss mit zwei runden Türmen. Mit Annette Frier als Helen. Nebelschwaden wabern über eine Wiese. Am Rande parkt ein Jeep mit gelbem Kennzeichen. Ein Pfau taucht auf.
Einer der Pfauen war verrückt geworden. Vielleicht sah er auch nur schlecht. Jedenfalls hielt er plötzlich alles, was blau war und glänzte, für Konkurrenz auf dem Heiratsmarkt. Trotzdem war er das Lieblingstier von Lord Hamish McIntosh.
Die McIntoshs verfolgen eine Gans.
Ja, wegen eines Pfauenangriffs wäre einmal fast die Gans Gladstone entkommen. Großes Drama, denn die Gans war das Lieblingstier von Lady Fiona McIntosh.
Mit Lavinia Wilson als Linda Bachmann.
Der Pfau war aber nicht das einzige Problem. Weil ihr Anwesen viel Geld verschlang, mussten Lord und Lady an Gäste vermieten.
Tom Schilling als Andreas Vogt.
Aber der Pfau sah weiterhin blau und war nun mal schlecht fürs Geschäft.
Jürgen Vogel als Jim Wellmann.
Um das Tier vom Anwesen fernzuhalten, wurde daher konsequent alles entfernt, was blau war.
Serkan Kaya als Bernhard Toschner und David Cross als David Wächter.
Die Investmentabteilung einer Frankfurter Bank wollte die Ruhe der schottischen Highlands für ein Teambuilding nutzen. Dazu hatten sie sich einen besonderen Luxus gegönnt.
Schloss?
Mich, die beste Köchin zwischen Nippes und Iverness.
Was?
Also Köln und Schottland.
Aha, this is my man. Ich brauche deine Hilfe, my friend.
Eine Rothaarige steigt aus einem alten Bus. Eine Einblendung. Der Pfau.
Mein Team ist das Fundament meines Schaffens.
Mein Team ist das Fundament meines Schaffens.
Mein Team ist die Panflöte und ich bin der Wind, der es spielt.
Mein Team ist die Panflöte und ich bin der Wind, der es spielt.
Eine Limousine fährt durch eine bergige Landschaft.
Crew love. And crew love is true love.
Team love is crew love. Crew love is true love.
Ich soll nicht bekommen, was ich will, sondern ich muss finden, was ich brauche.
Ich soll nicht bekommen... Seriously, Vincent, was kommt als nächstes? Ich bin das Team und das Team bin ich?
Ich bin ein Teil des Teams. Und das Team ist ein Teil von mir.
Am Steuer sitzt eine Brünette.
Ich bin keine Raupe. Ich bin ein Schmetterling.
Auf ihrem Handy-Display, Milchbubi ruft an.
Mein Team ist
Herr
der
Wächter.
Kokon, in dem ich reifen kann.
Ist Herr Berger bei Ihnen?
Mein Team ist ohne mich auch...
Herr Berger wartet am Anwesen auf uns. Tausendmal besprochen. Sind Sie etwa noch nicht da?
Nein, der Flieger hatte Verspätung schon in FFM.
Ja, aber Herr Wächter, Sie sollten doch alle Vincent schon besser kennenlernen, bevor ich auftauche.
Hallo, Hauptmann?
David? Hören Sie mich noch?
Bachmann?
Hallo? Oh, verdammt nochmal, das darf doch nicht wahr sein. Scheiß Pampa.
Neben der Brünetten sitzt ein Hund. Sie fährt aufs Anwesen der McIntoshs und parkt neben dem Jeep. Auf der Wiese davor tummeln sich zwei Pfauen. Der Hund stürmt auf die Wiese.
Handschuh?
Mit einer Pfeife ruft sie den Hund zurück.
Hallo. Hallo.
Ein Älterer, die Brünette, fährt herum.
Hi, Bachmann, Linda.
Hamish McIntosh, herzlich willkommen.
Eine Einblendung, Linda.
Beautiful.
Schöne Tiere.
Und das sind nur unsere Weibchen. Wir haben auch ein Männchen.
Sie sprechen Deutsch?
Ich bin Germanist. Was für ein schönes, durch und durch deutsches Auto. Und so blau.
Wo kann ich den Mr. Berger finden?
Herr Berger.
Der Coach für unser Offside-Training? Er sollte heute Morgen eintreffen.
Hamish schüttelt den Kopf und zieht die Schultern hoch.
Darling!
Schatz, sieh nur dieses wunderbar blaue deutsche Auto.
Eine grauhaarige?
Willkommen, du Hässlichstes.
Linda schaut pikiert.
Jetzt aufs Hässlichste.
Ein weißer Airport-Shuttlebus hält.
Mein Team. Herr Vogt, Geschäftsführer, Sektion Nord.
Unsere Gastgeber.
Herzlich willkommen. Angenehm.
Wie geht es Ihnen? Hallo.
Vogt, hallo.
Gar kein Empfang hier, Frau Bachmann.
Herr Wellmann, Management.
Boah, diese Luft, unglaublich. Und diese fantastische Ruhe.
Gewöhnen Sie sich nicht so sehr daran. Es ist Jagdsaison. Hamish McIntosh, welcome.
Und Herr Toschner, Geschäftsführer, Sektion Süd.
David.
Sorry.
Herr Wächter.
Lassen Sie mal die Tür reparieren.
Vincent Berger ist nicht da.
Aber er sollte.
Die Tagesplanung war auf Ihrer Uhr. Finden Sie raus, wo Berger ist, ja?
Schlimmer als in Deutschland. Kannst du stecken lassen. Ich habe einen Check gemacht. Hier ist nichts, gar nichts.
Ich glaube, ich hatte gerade ein E.
Herzlich willkommen auf Glenrow Manor.
Nettes Anwesen, Frau Bachmann. Wirklich nettes Anwesen.
Ja, vielen Dank. Habe ich sorgfältig ausgesucht. Sir,
komm mit. Folgen Sie mir. Ich zeige Ihnen das Gästehaus.
Entschuldigung, wo gehen die alle hin?
Vogt. Die Gruppe folgt Fiona McIntosh zum Gästehaus.
Top Buchung. Schade, dass das Internet nicht geht. Ich würde sofort 5 Sterne geben.
Das ist das Badezimmer.
Das Badezimmer? Wie bitte? Ich denke doch, dass jedes Zimmer ein Bad haben sollte.
Das Einzelzimmer?
Hey, das ist dann wohl unser Schnucki.
Und die restlichen Zimmer sind nur Doppelzimmer, oder?
Stockbetten und Gemeinschaftsbaden, das ist doch herrlich. Andreas, wir nehmen uns ein Zimmer. Da vorne sind bestimmt noch Räume.
Wellmann zu Vogt.
Komm. Wächter.
Toschner zu David.
Aufgepasst, dass ich dir nicht ein Hitlerbad male. Mit Edding.
Und jetzt das Beste. Hier entlang.
Komm mal zu.
Es ist so schön authentisch pittoresk. Bitte? Authentisch pittoresk.
Ein dunkler Raum? Das Esszimmer mit Tisch in der Mitte. Da sind wir. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause.
Ganz schön kalt hier.
Es ist kalt.
Linda betrachtet nachdenklich ein altes Gemälde mit Vögeln.
Entschuldigung.
Sie streicht mit dem Zeigefinger über eine Kommode darunter und reibt dann die Fingerspitzen aneinander. Fiona rüttelt an der Heizung.
Ja, unsere Heizung braucht ab und an ein wenig Liebe und Zuwendung. Wie wir alle.
Skeptisch lässt Linda ihren Blick schweifen.
Nun, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Wenn Sie was brauchen, ich bin im Haupthaus.
Wächter nochmal. Hallo, Herr Berger. Ich war mir nicht sicher, ob Sie die letzte Nachricht erreicht hat. Ich hatte ganz kurz Edge. Wenn Sie das hören, Ruckruf wäre sehr, sehr nett.
Da hinten in der Ecke, da stinkt es auch noch ganz gewaltig nach, keine Ahnung, was ist das, totes Tier? Oder? Nee, das ist das Deo, lass mal, das Deo stinkt so. Nee,
David sprüht etwas Deo, Linda blickt angespannt.
Okay, alles klar, also wenn wir jetzt kein Internet haben und keinen Coach, dann macht das ja alles nicht so viel Sinn, oder? Ich würde dann nach dem Abendessen nach Hause fahren.
Sie bleiben schön hier, Herr Vogt.
Linda, Vogt zieht die Brauen zusammen.
Warum?
Ja, das ist doch wunderschön, wir sind in Schottland.
Wellmann.
Und wenn die Commercial Bank of Scotland bei uns einsteigt, dann müssen wir ein Zeichen setzen, okay? Vincent hat dieses Offside exakt designt. 2 Tage und wir sind für alle Herausforderungen der Fusion gerüstet.
Wird es auch um das Compliance-Verfahren gehen, um diesen Dr. Schulz?
Ja, selbstverständlich habe ich Vincent gebeten, mit Dr. Schulz zu sprechen, damit wir alle aus demselben Gesangsbuch singen, wenn er in unser Team kommt.
In einem hellen Polstersessel mit Pfauenmotiven spielt Wellmann Gitarre.
Das habe ich mit Gesangsbuch nicht gemeint. Wir sind nicht auf Klassenfahrt, Jim, ja?
Der trägt 3-Tage-Bart.
Also laut Timetable sollte die erste Session jetzt beginnen.
Vincent würde mich nie hängen lassen. Wir kennen uns seit dem Studium. Also entweder er liegt gerade auf irgendeiner Intensivstation und ringt mit dem Tod, oder da ist...
Eine Schlanke kommt herein.
Das hätte ich jetzt gern noch gehört, was nach dem Oder kommt.
Bankhaus, Richard Edel. Edel Invest.
Verdutzt schaut Linda die Schlanke an.
Ich bin... Sie sind nicht Vincent.
Genau. Und Sie sind dann bestimmt Linda. Ich soll Sie ganz, ganz lieb von Vincent grüßen. Und es ist wirklich mega nett, dass er mich zu eurem Treffen hier eingeladen hat. Du ist okay für dich?
Was? Du, sie, er, es? Wo ist Vincent?
Der musste sich leider krank melden.
Hä?
Hi. Happy to meet you.
Die schlanke Rebecca faltet die Hände vor der Brust und verbeugt sich. Mit ihrem Hund kommt Linda telefonierend aus dem Gästehaus. Ja? Anshu sprintet los.
Vielleicht kommt auch die Sprachnachricht nicht an, aber... What the fuck? Warum lässt du mich hier so hängen? Seriously?
Wie sollen wir verdammt noch mal gestärkt in dieses Compliance-Verfahren gehen, wenn du mir einfach irgendeine Ersatzpraktikantin mit ihrer Buntstiftsammlung schickst, hä? Wie stellst du dir das denn?
Linda stutzt.
Handschuh? Handschuh, aus!
Der setzt sich.
Handschuh, sag mal, bist du wahnsinnig? Was machst du denn da? Verdammt noch mal.
Linda leint Handschuh an und entdeckt einen reglosen Pfau. Anshu ist mittelgroß und hat weißes, kurzes Fell mit braunem Kopf und Rücken.
Anshu sollte also das Lieblingstier des Lords gerissen haben. Dachte jedenfalls Linda. Doch was sie nicht wusste, ihr Hund war nicht der Pfauenmörder. Kurz zuvor hatte Lord Hamish etwas entdeckt.
Langsam fällt der Blick nach unten und schweift über das Dach des Anwesens. Ein Vogel gleitet rückwärts darüber hinweg. Der Blick senkt sich auf Lindas blaue Limousine. Davor steht Hamish und nestelt an der Motorhaube. Er entdeckt eine kleine Beule. Ein Stück hinter ihm steht einer im karierten Flanellhemd und hebt mit einer Greifzange etwas vom Rasen auf.
Richard!
Sieh nur, der Pfau hat wieder zugeschlagen. Wahrscheinlich versteckt er sich hier irgendwo. Treibt die Weibchen in den Wald, um ihn anzulocken.
Richard nickt und geht davon. Hamish ist korpulent, trägt eine graue Tweedkappe und eine braune Wachsjacke. An seinem linken Ringfinger prangt ein breiter goldener Ring. Er steckt sich eine Zigarette in den Mund und zündet sie an. Fiona von drinnen, Einblendung Hamish.
Ich komme, mein Schatz.
Er versteckt die Zigarette hinterm Rücken und geht zum Haus. Auf der breiten Eingangstreppe kommt ihm eine Dunkelhaarige mit Gipsarm entgegen.
Hilf mal, Richard.
Hamish übergibt ihr die Zigarette. Drinnen sitzt Fiona auf dem Sofa neben einem braunen Hund und puzzelt.
Wir müssen ihn töten.
Wen?
Du weißt, wen ich meine.
Lord Hamish gießt eine dunkelbraune, klare Flüssigkeit in ein Whiskyglas ein und trinkt hastig.
Vielleicht hat die deutsche Frau mit ihrem Auto irgendwas angefahren.
Komm schon, Hamy, du weißt, dass das nicht stimmt.
Vorwurfsvoll blickt Fiona über die Schulter zu ihrem Mann.
Wir haben alles getan, was wir konnten, um ihn vom Haus fernzuhalten. Hat alles nicht geklappt. Es tut mir leid, Liebster, aber es bleibt uns keine andere Wahl.
Der Pfau ist einfach ein Männchen, der seinen Instinkten folgt.
Ja, und diese Instinkte haben ihn in den Wahnsinn getrieben.
Wenn ich wahnsinnig werde, legst du mich dann auch um?
Ach, Liebster, den Punkt hast du doch schon lange überschritten.
Resigniert wendet er sich ab und stellt sein Glas neben eine Karaffe.
Oh, und kein Wort zum Dienstmädchen. Ich glaube, sie hat eine Schwäche für den kleinen Kerl.
Kurz schaut Fiona zu einem Hund neben sich und legt ein Teil an ihrem Dackelpuzzle an. Draußen steckt sich Hamish eine neue Zigarette an. Über der Schulter trägt er ein Gewehr. Auf einem dicken Ast dreht ein Uhu träge seinen Kopf. Auf belaubtem Waldboden liegen bemooste Bäume und Äste. Lord McIntosh geht durch den Wald und bückt sich unter einem Ast. Er steigt den abschüssigen Waldboden hinab. Hamish merkt auf, nimmt sein Gewehr von der Schulter und geht hinter einem umgestürzten Baum in Deckung. Entschlossen legt er an und entdeckt im Zielfernrohr seiner Büchse einen Pfau durchs Gras laufen. Langsam krümmt sich Hamishs Zeigefinger um den Abzug. Schwer atmend lässt er ihn wieder los. Hamish zielt erneut und krümmt seinen Finger am Abzug. Mit offenem Mund schaut er auf. Mit gesenktem Kopf wandert Hamish mit dem Gewehr über der Schulter durch den Wald. Der Lord duckt sich hinter einen Ast und entdeckt Richard, der die Arme auf und ab bewegt, als wäre er ein Vogel. Lachend folgt ihm die Dunkelhaarige. Schnell versteckt Hamish sein Gewehr an einem Baumstamm und schiebt mit dem Fuß Laub darüber.
Richard! Eileen!
Hamish nähert sich den beiden.
Hier treibt sich ein Jäger herum. Ich denke, wir sollten zum Haus zurückgehen.
Richard und Eileen wenden sich um und gehen. Hamish folgt ihnen. Besorgt wirft er einen Blick über die Schulter zurück zu seinem Gewehr. In einem Salon sitzt Fiona am Fenster und putzt Silberbesteck.
Mission ausgeführt, meine Führerin.
Sprich nicht vom Krieg, Haney.
Mit Whiskyglas setzt sich Hamish.
Und trink nicht so viel.
Ach, nur ein Tröpfchen.
Fiona nimmt sein Glas.
Nach der Tat hätte Lord Hamish dringend einen Drink gebraucht. Er ahnte ja nicht, dass der Pfau in diesem Moment bereits nicht mehr im Wald lag und dass David von seiner Chefin eine Sonderaufgabe erhalten hatte.
Aus großer Höhe fällt der Blick steil nach unten durch einen Wolkenschleier auf die Wiese. Dort stehen Linda und David neben dem toten Pfau.
Entsorgen Sie das, David.
Eine Einblendung, David, der schüttelt angewidert den Kopf.
Entsorgen?
Ja, das werden Sie ja wohl gerade noch hinbekommen. Waren Sie noch nie auf der Jagd?
Nein. Eigentlich wäre ich jetzt mit meinem Mann auf E-Bikes im Hinterland von Ibiza. Ich habe für dieses Teambuilding extra unseren Urlaub zum Hochzeitstag unterbrochen.
Sehen Sie es doch einfach so. Wir alle werden in diesen Tagen eine Menge Spiele bewältigen müssen, okay? Und das hier, das ist eine kreative Sonderaufgabe für Sie. Als Neuling, hm?
Ich bin seit 2 Jahren in der Abteilung.
Ja, aber Sie wollen doch bestimmt auch mal Director werden, oder? Komm, Schnucki, komm.
Linda eilt mit ihrem Hund davon. Mit hängenden Schultern starrt David den toten Vogel an. David ist dunkelblond, schlank, hat blaue Augen und trägt unter einem Mantel einen Anzug mit Hemd und Krawatte. Schwer atmend schaut er sich um und entdeckt den alten Bus der Rothaarigen. Mit spitzen Fingern klappt David die grauen Füße des Pfaus ans Gefieder und zerrt den Vogel zum Bus. Er sieht sich um und schiebt das tote Tier darunter. Der Oldtimer-Bus hat ein Kölner Kennzeichen. Am Reserverad prangt die Aufschrift Die Eule Objöck. David nimmt einen Rechen, der an der Wand des Gästehauses steht. Mit forschen Schritten geht er zum Bus zurück und schiebt den Pfau tiefer unter das Fahrzeug. Im Gästehaus hängt er seinen Mantel an eine Garderobe und geht in die Küche.
Schrecklichen Zustand gefunden. 21 Messerstiche und überall Blut.
Von einem Küchenwagen nimmt er eine Flasche Whisky und sieht sich suchend um. David stellt eine kleine Kupferpfanne auf einen Arbeitstisch und gießt Whisky hinein. Er trinkt. Mit einer Plastikkiste voller Kohl tritt die Rothaarige ein.
Was machst du in meiner Küche?
Nix.
Alle latschen hier durch. Frag mich doch einfach.
Schon okay. Auch den neuen Schluck.
So schlimm. Hat ja noch gar nicht angefangen. Also jetzt könnte ich das Essen noch vergiften.
Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann bleibt uns Compliance erspart.
Hä? Komplimente sind auch super.
Compliance? Das ist eine Abteilung in der Bank, die checkt, ob alles nach den Richtlinien läuft.
Die Köchin nimmt Mörser und Stößel.
Wenn Dr. Schulz kommt in unser Team und dreht alles auf links. Wegen der Fusion mit den Schotten muss eben genau geprüft werden, wer sich an die politischen und ethischen Werte der Bank hält.
Das ist wie die Gesundheitsbehörde im Restaurant.
Naja, wenn sich ein Verdacht bestätigt, dann rollen Köpfe.
Das ist spannend.
Die Köchin gießt David nach. Linda kommt. Hektisch versteckt David den Whisky.
Trinken Sie etwa?
Nein.
Haben Sie Ihre Sonderaufgabe erledigt?
Ja.
Ja?
Alles erledigt.
Top. Und hätten Sie vielleicht ein wenig Kreppband für mich, für unser Meeting?
Kreppband?
Mhm.
Ja.
Wir machen das jetzt ohne Herrn Berger?
Ja, wir legen erst mal mit Roberta los.
Rebecca.
Nee, Roberta.
Oder, ja, Roberta, stimmt.
Achtung.
Die Köchin?
Danke.
Wirft Linda Kreppband zu. David eilt Linda hinterher, er rammt den Türrahmen.
Alle in einen Kreis, bitte, wir haben nicht viel Zeit zu verlieren.
Die Kollegen versammeln sich im Esszimmer.
Okay. Ja. Ich mach's, danke.
So, also.
Verstohlen lugt David zum Bus.
Wir kommen hier zusammen für 2 Tage, um zueinander zu finden. Und zwar als Team. Und jeder und jede von uns wird hier konstruktiv sein Bestes geben. Da du ja noch keinen von uns so richtig kennst, also ich meine, Ramona kann sich ja jeder von uns merken.
Rebecca.
Aber Dir hilft es vielleicht, wenn wir alle unsere Namen aufschreiben.
David notiert seinen Namen auf Kreppband.
Nice. Dann würde ich euch jetzt alle einmal einladen, folgende Fragen zu beantworten.
Und klebt das Band auf Sakko.
Erstens, was ist mir wichtig?
Rebecca macht Notizen auf Karteikarten.
Worauf bin ich stolz? Und was wünsche ich mir für die Zukunft?
Angespannt blickt David zwischen seinen Kollegen hin und her.
Wieso sind jetzt gerade diese drei Fragen relevant?
Herr Vogt, hinterfragen Sie doch nicht immer alles. Vielleicht weiß Vincent sehr genau, warum diese drei Fragen relevant sind.
Also zunächst einmal möchte ich sagen, Frau Bachmann, dass ich es sehr wichtig finde, dass wir alle noch mal in einem neuen Kontext zusammenkommen. Mhm. Worauf bin ich stolz? Auf meine Stellung im Team. Ich bin Managing Director South. Eine Promotion liegt nah angesichts der Top-Zahlen, die ich für meine KundInnen generiere. Und was ich mir wünsche, dass wir so ein bisschen wegkommen von dieser Neidkultur. Also gerade unter KollegInnen.
Interessant, ja. Andreas.
Vogt.
Auch er klebt
Andreas Vogt
sein Namensschild an.
Andreas Vogt.
Herr Vogt. Mir ist wichtig Wahrheit. Ja. Die Wahrheit, insbesondere darüber, dass meine Zahlen oder meine KundenInnen von den Zahlen her faktisch gesehen, objektiv betrachtet, die besten Outcomes haben. Ich wünsche mir.
Jetzt wünscht er sich bestimmt gleich Internet.
Linda sitzt entspannt mit Anschu auf dem Schoß in einem Ledersessel.
Lustig, Jim.
Ja, okay. Aber was ist daran so witzig?
Vogt zu David.
Weiß ich nicht. Also ich habe nur, Frau Bachmann hat nur...
Fragen zieht David zu Linda. Die funkelt ihn eisig an.
Ja, vielleicht brauchen wir eine etwas ungezwungenere Atmosphäre. Ich meine, Linda ist eure Chefin und das kann hemmen. Also wenn ihr wollt, dass sie den Raum verlässt, dann ist das kein Problem.
Aber es will doch keiner, dass ich gehe, oder?
David.
Du?
Nein,
natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Gut, dann wär's aber nice, wenn du dich ein bisschen zurückhalten könntest.
Okay, Schnucki.
Linda liebkost ihren Hund.
David, da du ja gerade sowieso schon angefangen hast, was ist denn dir in diesem Moment am wichtigsten?
Ja, also ich,
Jim Wellmann erhebt sich. David folgt ihm mit den Augen und springt ebenfalls auf.
Ja?
Ich muss noch was erledigen.
Gehen Sie bitte.
Mit einer lässigen Handbewegung deutet Linda David zu verschwinden.
Ah, extra Bonus für einen Wächter, hm? So.
Jim hockt vor einem Kamin. Eine Stichflamme steigt kurz hoch.
Darauf bin ich stolz.
David geht in die Küche. Am Tisch bestreicht die Köchin Helen mit einem Pinsel Auberginenstreifen. David öffnet die Schublade und nimmt das Kupferpfännchen heraus.
Ja.
Helen öffnet die Schnapsflasche und gießt ein. Ermattet lässt sich David auf einen Barhocker sinken und reißt sein Namensschild ab.
Was meinte deine Chefin eben da mit Sonderaufgabe?
Ja, schon gut.
David steckt es in die Innentasche seines Sakkos.
Ich verstehe das nicht. Was würde denn passieren, wenn der Schulz einen von euch...
Helen bewegt den Pinsel vor ihrer Kehle hin und her.
Versetzung, vielleicht eine Abfindung.
Im Ernst? Wenn ihr bei was Unmoralischem erwischt werdet, dann bekommt ihr als Belohnung Geld?
Nee, um Geld geht's nicht. Davon haben die da draußen mehr als genug.
Wie geil. Ihr habt nichts zu verlieren.
Na schon. Andreas und Werner zum Beispiel. Die sind ja Managing Directors der Sektion Nord und Süd und wollen natürlich Länderchefs werden, so wie Frau Bachmann. Und darum streiten sie sich, wer die besseren Zahlen hat.
Bernhard ist der Anzugschnösel und Andreas der mit dem unsichtbaren Arschloch-Tattoo auf der Stirn?
Nee.
David lächelt und trinkt.
Also wenn ich der Schulz wäre, ne? Was würde ich dann rausfinden? Wer ist denn die Kakerlake?
Betreten senkt David den Blick.
Es gibt Gerüchte, Frau Bachmann hätte private Mails von uns gelesen.
Helen stellt eine Schüssel mit Parmesan und eine Reibe auf den Tisch.
Bernhard behauptet, Andreas schraubt an seinen Zahlen rum.
Verschwörerisch nickt Helen.
Er kann aber nur hoffen, dass Dr. Schulz nicht mitkriegt, wie er mal über eine Putzfrau von uns redet. Die ist aus Phuket oder Nigeria, egal. Also, jedenfalls hat er
was?
Hat er gesagt. Also, das geht natürlich gar nicht. Aber es war eigentlich einfach echt ein guter Witz. Okay. Also wie nennt man?
Nervös trinkt David von seinem Whisky. Helen stellt die Whiskyflasche ab, grinst ihn süffisant an und beginnt Käse zu reiben.
Und du? Bist du moralisch und ethisch sauber? Bist du hier hingesegelt, Greta Thunberg?
Natürlich.
Du hast Schiss vom Schulz.
Hab ich nicht.
Dann ist es doch die Sonderaufgabe.
Helen lässt die Reibe in die Schüssel fallen.
Erzähl mal, Greta.
Bitte.
Erwartungsvoll stützt Helen sich auf den Tisch und legt das Kinn auf ihre verschränkten Hände. David atmet tief durch.
Es ist wegen dem V.
Wegen des Vs. Welcher V?
Durchdringend sieht Helen David an. Der steht langsam auf und geht durch eine Tür. Er landet in einer Kammer.
Hier geht's lang.
Helen öffnet David die richtige Tür. Mit einem Klopfen auf ihre linke Brustseite bedeutet sie ihm, sein Namensschild wieder aufzukleben.
Zeig uns doch mal, was du gemalt hast.
Okay, Kollege, warte mal ganz kurz. Komm mal bitte her.
Also.
Jim drückt David eine kindliche Zeichnung in die Hand.
Wenn unser Team ein Schiff wäre, dann wäre es nach meiner Meinung ein Raumschiff.
Darauf ist ein Raumschiff. Ja,
also mit so einem Unwahrscheinlichkeitsantrieb direkt ins Ungewisse. Oder ja, man könnte sagen, so ein bisschen wie per Anhalter durch die Galaxis, ja. Unmögliches kann möglich werden. Und so sehe ich auch ein bisschen das Investmentbanking, eigentlich auch so ein bisschen unsere gesamte Branche.
Und wo siehst du dich in deinem Raumschiff?
Ich sehe mich in dem Raumschiff so in der Kombüse. So als, naja, also ich treibe nicht so richtig den Motor an, aber ich bin, also das ist schon auch wichtig, weil ich koche, das ist so wichtig wie die Köchin, also, und der Koch. Also so ähnlich wie hier Helen bei uns. Ne?
Ja, danke schön, Jim. Schön.
Danke.
Sehr schön. Und so bunt. Bisschen zu bunt.
Es ist Zeit für Bewegung. Toschner sieht auf seine Smartwatch und springt auf. Entschieden geht Toschner zum Kamin und macht Ausfallschritte. David grinst amüsiert. Vogt mit Zeitschrift in der Hand sieht seinen Kollegen fassungslos zu.
Ich habe Knieprobleme.
Skydiving-Unfall. Skydiving-Unfall, das stimmt.
Findest du das witzig?
Nein, es ist
Herr
schlecht.
Toschner,
es ist
alles okay. Können wir bitte einfach weitermachen? Ihre Skydiving-Verletzungen, Fun-Sport. Was ist hier wirklich da, Linda? Was hatten wir vereinbart?
Sag mal, für wen hältst du dich, Ricarda?
Für Rebecca.
Die Dame, es tut mir leid, ich möchte ungern stören, aber mit Verlaub, Bam, mein Schiff.
Wer ist das dann dort am Steuerrad?
Toschners Zeichnung.
Das ist der da hingehört.
Und wer sitzt da im Beiboot?
Das ist eine Metapher.
Wofür?
Es gibt ein Beiboot und dort sitzt die Person, die auf der Abschussliste steht, wenn Compliance kommt.
Aha, das ist ja interessant. Also das ist Compliance für dich, eine Abschussliste.
Wird wirklich einer von uns abgesägt, Frau Bachmann? Stimmt das?
Nein, es wird auch niemand abgesägt. Ich fand das schon mal super heute für den ersten Tag. Hm? Machen wir morgen weiter, ja?
Ja, schön.
Herr Wächter, würden Sie bitte der Köchin sagen, dass sie servieren kann?
Dienstbeflissen nickt David und geht zur Küche.
Frau Bachmann sagt, du kannst servieren.
Mhm. Wenn es schnell gehen muss, mach langsam.
Helen füllt Creme in Schälchen.
Erstmal muss ich wissen, welcher Pfau genau?
Sie gießt Whisky zuerst in Davids Pfändchen, dann in ein kleineres für sich.
Greta, wir sind hier in der Küche. Das ist der verschwiegenste Ort auf der ganzen Welt. Außer natürlich bei WG-Partys, ne?
Helen trinkt und legt dabei den Kopf weit in den Nacken.
Den von dem Macintosh. Bachmanns Hund hat ihn gerissen. Ich habe ihn beiseite geschafft. Also vorübergehend.
Toten Pfau? Wo ist der jetzt, der Pfau?
unter seinem Eulentransporter.
Das ist meiner. Du hast mich da reingezogen.
Wie gesagt, vorübergehend. Das war eine Stresssituation. Ich kann Derivate, Risikoprämie, antizyklische Kapitalpuffer, aber Tierleichen verschwinden lassen? Ich bin Banker.
Und ich? Ich bin Köchin.
Von einem Hügel fällt der Blick auf das Schloss und die dahinterliegenden Berge. Ein vorbeiziehendes Wolkenband verdunkelt die Sonne. Helen in roter Plüschjacke kommt mit David zum Bus.
Okay, schnell, komm, los.
Sie packt den Körper des Pfaus, David das hintere Ende des schillernden Gefieders.
Stopp! Es ist total bescheuert, die sehen uns voll.
Wir gehen jetzt genau hier im Winkel von dem Baum, dann sehen die uns nicht. Aha.
Die beiden schauen kurz zum Anwesen und setzen dann ihren Weg fort. Am Waldesrand zieht sich Helen mehrfach um. Sie trägt den Pfau auf beiden Armen vor der Brust.
Was machen die da?
Vogt und Toschner halten ihre Handys in die Luft.
Sie suchen Empfang.
Das ist so krank.
Helen streift mit dem Schweif des Pfaus Davids Gesicht. Voller Ekel dreht der sich weg. Davids Kollegen winken. Ertappt lässt Helen den Vogel fallen und winkt zurück.
Du bist mir sehr große Hilfe bei deiner Sonderaufgabe. Jetzt, komm!
Entschlossen bückt sich Helen im düsteren Wald.
Los!
Und hebt den Pfau wieder auf. David hastet hinterher. Der Mond steht hoch am Himmel und taucht das Wasser des Sees in silbriges Licht.
Hier irgendwo können wir ihn verscharren.
Gut. Okay.
Helen legt das tote Tier auf einem morschen Baumstamm ab.
So.
Hä?
Entschlossen zückt sie ein Messer.
David, das ist Pfauenfleisch. Es gibt kein besseres Geflügel. Keine Angst. Nur du und ich wissen, was gegessen wird. Ich werde dir natürlich so zubereiten, dass keiner was merkt. Okay?
Dann müsste ich den ja auch essen. Das kann ich nicht.
Doch, das kannst du. Isst du Hühnchen?
Ja.
Aha. Aber wahrscheinlich nicht, wenn du beim Kauen denken würdest, oh, das ist Ninas Hühnerbein. Ihre Hobbys waren Schnattern und Schwimmen. Sie hat die CDU gewählt. Es gibt nur drei Kategorien. Schmeckt, schmeckt nicht, kenne ich persönlich. Kennst du den Pfau persönlich?
Natürlich nicht.
Beherzt sticht Helen das Messer in den Bauch des Pfaus und reißt die Innereien heraus.
Alles gut, David. Ja, das ist Bio.
In der Kammer hängt Helen den ausgeweideten Pfau kopfüber an eine Kette. Zufrieden betrachtet sie ihr Werk. David beugt sich über die Spüle und schrubbt sich besessen die Hände. Als er das Wasser stärker aufdreht, spritzt es hoch und macht ihn von oben bis unten nass.
Davids Nerven lagen blank. Wegen eines toten Vogels. Allerdings waren wir bei unserem Leichentransport auch nicht ganz unbemerkt geblieben. Bald sollte Andreas ebenfalls ganz nervös werden und mit seinen Ermittlungen beginnen.
Von der Wiese entdeckt Vogt Helen am Waldesrand, die ihm zuwinkt. Kurz schüttelt er den Kopf und wendet sich wieder seinem Handy zu. Vogt lächelt glücklich und hält das Telefon hoch. In seinem linken Ohr steckt ein Bluetooth-Ohrhörer.
Hallo, ihr kleinen Zuckermäuse. Hier ist der Papa. Ich weiß gar nicht, ob das Video überhaupt durchgeht. Ich habe hier nämlich gar keinen Empfang. Die Bachmann hält uns nämlich offline. Und sie lässt uns Schiffe malen. Und heute Abend kommt vielleicht noch Flaschendrehen dran. Morgen dann Sackhüpfen und Eierlauf. Aber es ist auch egal, denn egal, was gespielt wird, am Ende gewinnt immer der Papa. Genau. Wie beim Monopoly. So, ihr Lieben, und jetzt ab in die Koje. Jetzt wird geschlafen und niemals vergessen, ich hab euch ganz, 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 ganz doll lieb. Okay? So, auf Wiedersehen. Euer Papa / dein Andreas.
Eine Einblendung. Andreas.
Bernhard, du hast dein Laufziel erreicht.
So, Tagesziel erreicht, 10.000 Schritte.
Toschner kommt.
Finde ich sehr gut. Schon mal ein bisschen die Kondition trainieren, oder? Wenn du bald für Bring a Meal durch die Stadt radelst.
Das Video geht eh nicht aus.
None of your business. Sag meinen Kindern jeden Abend um 7:30 gute Nacht.
Schön. Weißt du, wenn wir jetzt Spiel des Lebens spielen würden, dann wärst du richtig weit vorn.
Doppelgarage im West End, zwei Kinder mit der Blonden aus dem Legel.
Ja, und im März geht's nach Garmisch und im Sommer auf die Finca nach Mallorca. Und weißt du was? I love it. Denn Familie ist das Schönste und das Wichtigste im Leben. Und du immer noch im Scheidungskrieg mit Vietnam?
Toschner wiegt den Kopf hin und her.
Werde ich auch gewinnen. Papa gewinnt immer. Wie Monopoly.
Du belauschst mich?
Ich hab nicht nötig.
Du weißt schon, wer eigentlich im Beiboot sitzt, oder?
Natürlich.
Ja?
Weißt du's?
Sag mal.
Sag du.
Die
Bachmann.
Bachmann.
Ja, die Bachmann. Ist doch klar. Die hat uns allen hinterhergeschnüffelt. Jetzt kriegt die Schiss vor Compliance. Von wegen, wir sollen alle aus dem gleichen Liederbuch singen. Die will, dass wir aus ihrem Liederbuch singen. So sieht's nämlich aus. Hm. Und was mit diesem Wächter? Verhält sich total seltsam seit letztem.
Der Wächter ist harmlos.
Wenn du das sagst.
Was willst du damit sagen? Ich liebe meine Frau. Was willst du damit sagen?
Wir spielen alle unsere Spielchen.
Ich spiele nicht.
Natürlich nicht. Natürlich nur um hier und da so ein bisschen an den Zahlen.
Meine Zahlen sind sauber.
Na gut, wenn du das sagst. Ich habe nichts anderes gesagt.
Gut.
Bernhard, du hast dein Stehziel erreicht.
Damit wäre das Stehziel auch erreicht.
Toschner schaut auf seine Smartwatch.
Vergiss nicht. Es wird nicht immer Monopoly gespielt. Manchmal auch Chloe Law.
Mit zusammengezogenen Brauen starrt Vogt vor sich hin und wendet sich dann zum Waldrand um. Vom Hügel fällt der Blick auf das nächtliche Schloss. Nur ein Fenster ist hell erleuchtet. Vogt liegt im Bett und sieht auf sein Handy.
Du, Andreas? Mhm. Das blaue Licht auf deinem Handy-Display, ne, ist überhaupt nicht gut für deinen Biorhythmus. Weißt du, deinem Gehirn wird jetzt suggeriert, dass Taglicht ist.
Mal was googeln. Mit ein bisschen Glück kommt das Ergebnis dann in den kommenden Tagen.
Warum fragst du nicht Jimmypedia? Ne? Was willst du wissen? Fordere mich.
Jim aus dem oberen Stockbett.
Cluedo. Wie geht das?
Also, du hast ein Herrenhaus, Tatwaffen und Tatverdächtige. Und jetzt musst du nur noch rausfinden,
Jim stellt sich schlafend. Unten verdreht Vogt genervt die Augen und legt sein Handy weg. Das Bild wird schwarz. Zwischen dichten Wolkenbändern geht hinter einem Berg die Sonne auf. Vogt tritt in Anzug und Mantel aus dem Schloss. Die anderen warten auf dem Vorplatz.
Da ist er schon. So, heute geht ihr raus in den Wald. In a new context.
Bemüht grinst Vogt in die Runde.
Spannend. Und was machen wir in diesem new context?
Ihr baut eine Hütte. Allerdings eine, in die ihr alle am Ende reinpasst. Aber Achtung, nur aus Dingen, die ihr im Wald findet und die auch in den Wald gehören.
Jim?
Geil.
Benutzt einmal nicht die Werkzeuge, die ihr sonst gebraucht.
Ich bitte Sie, wir sind Banker, keine Biber.
That's the spirit. Wir lösen uns von allen Werkzeugen, die sowieso hier völlig unnötig sind.
Ganz genau, Jim.
Hier. Jim nimmt Rebecca einen Stoffrucksack ab und hält ihn vor Linda auf. Die lächelt künstlich, nestelt an ihrer Jackentasche und wirft ihr Handy in den Rucksack. Jim geht zu Toschner, auch der legt sein Handy demonstrativ in den Rucksack.
Weg mit dem Mist, digital kann uns mal.
David wirft sein Handy ebenfalls hinein. Selbstbewusst steckt Vogt sein Handy wieder in den Mantel.
Ich begebe mich jetzt into Kontext. Tschüss, viel Spaß.
Sie bleiben mal schön hier, Herr Vogt. Herr Vogt?
Ich bin nicht Ihr Hund, Frau Bachmann.
Immer diese arrogante Art.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Ja, ich sehe sie aber nur von oben.
Aus einem Fenster im ersten Stock beobachtet Vogt seine Kollegen und die Trainerin auf der Wiese.
Genau, einfach der Lage nach. Einfach Gym nach.
Langsam nähert sich die Gruppe dem Waldrand. Vogt wendet sich vom Fenster weg. Er entdeckt Anschu in seiner Nähe. Mhm. Kaugummi kauend, geht er am Hund vorbei durchs Esszimmer Richtung Küche. Vor der Tür sitzt wieder Anschu. Ungläubig blickt Vogt zurück. Mit zusammengezogenen Brauen wandert Vogt durchs Haus und öffnet eine Schiebetür. In der Küche steht Helen am Arbeitstisch mit Flambierbrenner über den gerupften Pfau gebeugt. Vogt schlägt seinen Mantelkragen hoch und beobachtet Helen.
Was machen Sie da?
Helen bedeckt das Tier.
Kochen? Das ist nicht so ungewöhnlich für eine Köchin.
Neugierig schreitet Vogt durch die Küche. Die Pfauenfüße lugen noch hervor. Helen bedeckt rasch auch die. Am Herd öffnet Vogt den Glasdeckel eines Kochtopfes. Prüfend sieht er zu Helen.
Ich habe sie gestern Abend im Wald gesehen.
Ich weiß, ich wunkte. Kann man dir irgendwie helfen?
Ich wusste nicht, dass wir beim Du sind.
Helen hat ihren Pony zu einer Tolle geformt. Sie trägt einen Nasenring.
Was haben Sie gestern Abend zwischen 7:30 und 8 im Wald gemacht?
Mit einem Messer gestikulierend geht Vogt um den Arbeitstisch. Helen ahmt ihn nach.
Ich weiß es nicht, Columbo.
Oder anders gefragt, was haben Sie gestern Abend für Frau Bachmann gemacht?
Er spießt eine Tomate auf.
Nichts.
Bitte, sparen Sie uns diese Schmierenkomödie. Mir ist vollkommen klar, warum uns Frau Bachmann ausgerechnet hierher in dieser Offline-Arena gelockt hat. Aber dass Vincent nicht gekommen ist, ihr Kontaktmann, das war nicht Teil des Plans. So gut kann die Bachmann nicht spielen. Aber Sie sind gekommen. Und Sie sind definitiv keine Köchin. Ich habe Sie Gurken schälen sehen.
Helen senkt kurz den Blick.
Sie sind Frau Bachmanns geheime Spielleiterin.
Nein!
Ich frage Sie ein letztes Mal ganz höflich. Worum geht's bei dieser Aktion da draußen im Wald?
Ey, wenn du es unbedingt wissen willst, dann guck doch einfach nach und bei der Gelegenheit kannst du das deinen Kollegen mitbringen.
Helen drückt ihm einen Karton mit Snacks in die Hände.
Was ist das?
Tierleichen. Auf Brot. Nicht so ungewöhnlich für eine Köchin, oder?
Vogt wendet sich zur Tür. Dort sitzt Anschu. Besorgt wechselt er einen Blick mit Helen und geht davon. Draußen. Vogt sitzt auf einer verwitterten Bank und isst. Neben ihm am Boden sitzt der Hund und lässt ihn nicht aus den Augen. Vogt bricht ein Stück seines Brotes ab und wirft es Anschu hin. Gierig beginnt der zu fressen. Aus der Innentasche seines Mantels nimmt Vogt sein Handy und hält es hoch. Vogt senkt den Arm und schaut kopfschüttelnd aufs Display.
Hallo, ihr Kleinen.
Interessiert betrachtet er sein Video vom Vorabend.
Hallo, ihr
Vogt zieht den Bildausschnitt neben seinem Kopf größer und entdeckt David mit Helen im Unterholz.
Hallo, David. Ihr Kleinen.
Anschu sprintet davon.
Hund! Hey! Anschu!
Mit dem Karton in der Hand wandert Vogt durch den Wald. Der Himmel über ihm ist strahlenblau. Er will einen am Boden liegenden Baum übersteigen und stürzt. Obstbelegte Brote und Flaschen purzeln umher. Er beginnt alles wieder einzusammeln und merkt auf. Am Baum entdeckt er Lord McIntoshs Jagdgewehr. Vogt nimmt es staunend an sich. Mit zusammengekniffenem Auge lugt er in den Lauf, legt es an und sieht in verschiedene Richtungen durchs Zielfernrohr. Vogt entdeckt Jim im Zielfernrohr, der mit einem langen Ast durch den Wald geht. David kommt und legt einen Ast an andere. Durchs Visier entdeckt Vogt Linda, die etwas abseits steht und sich sonnt.
Du sprichst mit mir?
das Gewehr entdeckt Vogt Toschner mit einem dicken Ast vor einem Baum.
Mit wem verdammt nochmal sprichst du?
Langsam krümmt sich Vogts Zeigefinger am Abzug. David steht vor Toschner auf. Resigniert lässt Vogt das Gewehr sinken. Er bückt sich und versteckt es wieder am Baumstamm. Vogt hebt den Karton vom Waldboden auf und steigt einen leichten Abhang zu seinen Kollegen hinab. Toschner fällt in die aufgestellten Äste.
Wir bauen die Rückwand besser aus Stein.
Ja, klar, damit ich beim nächsten Mal verlässlich erschlagen werde, oder was?
Ah, Herr Vogt! Haben Sie doch noch beschlossen, zu uns zu stoßen? Wie schön! Wie sehen Sie denn aus?
Danke, Herr Vogt, dass Sie unser Essen bringen. Sie haben immer im Blick, was wichtig ist. Und ohne Sie wäre unsere Abteilung ja schon vor Jahren geschlossen worden. Eigentlich müssten Sie meinen Posten haben. Aber wirklich, Frau Bachmann, ist Ihnen das aufgefallen? Danke, ich werde ganz rot.
Jim?
Welche kulinarische Wundertüte haben wir denn hier dabei, hä? Also die Verpflegung ist wirklich super.
Frau Bachmann?
Toschner mit einem dicken Ast.
Hiermit müsste es gehen.
Wieso habt ihr denn keinen Wigwam gebaut? Also zwei Wände, ja? Und so, zack, fertig.
Da kommt ja einer meiner Anzugträger und klugscheißt rum, ohne selber mit anzupacken. Entschuldigen Sie bitte, Frau Bachmann. Ja, Sie haben recht und es tut mir leid. Und weil Sie meine Chefin sind, rede ich ab sofort nur noch, wenn ich auch wirklich gefragt werde. Danke, bitte. Congratulations. Drop mic.
Demonstrativ lässt Linda einen kleinen Ast zu Boden fallen.
Komm mal mit, bitte. Wir müssen reden.
Vogt zu David.
Wo gehen Sie denn jetzt hin?
Äste sammeln.
Bring mal Steine mit, wenn ihr welche findet.
Gemeinsam schlendern Vogt und David durch den Wald.
Ich verstehe dich gut, David. Ich verstehe dich sehr gut. Du bist jung, hast keine Kinder, du willst hoch hinaus. Du hast keine Familie, du willst Karriere machen, oder?
Ja, wir wollen vielleicht auch.
Ja?
Wir wollen vielleicht adoptieren.
Ah, du und...
Ja, ich und mein Mann, wir sind verheiratet.
Gut. Ich auch, ich... Mit meiner Frau bin ich.
Vogt hält seine linke Hand hoch und tippt mit dem Daumen auf seinen Ehering. David nickt knapp.
Setz dich, komm.
Vogt setzt sich auf einen Baumstamm. David nimmt neben ihm Platz.
Ich war, offen gestanden, ein bisschen irritiert. Vielleicht sogar enttäuscht.
Von mir?
Ja.
Wieso denn von mir, Herr Vogt?
Dass ausgerechnet du der Bachmann bei ihrem geheimen Cluedo-Spiel hilfst.
Mit zusammengezogenen Brauen sieht David sein Gegenüber ungläubig an.
Ich habe euch im Wald gesehen. Dich und die Köchin. Was bekommst du dafür, dass du für die Bachmann Sachen im Wald versteckst? Hm?
Sie stehen auf.
Also ich habe nichts versteckt.
Das Gewehr? Das Gewehr, ich hab's gefunden. Was wäre denn passiert? Hätte ich abgedrückt. Wäre dann irgendwo ein Farbbeutel explodiert und jemand ausgeschieden? David, was bekommst du dafür? Was hat dir Frau Bachmann versprochen? Sicherheit?
Frau Bachmann hat mir nichts versprochen.
Nichts versprochen?
Bekräftigend schüttelt David den Kopf.
Okay. Du hast mehr drauf, als Theaterwaffen im Wald zu verstecken. Okay.
Vogt deutet mit dem Zeigefinger auf seinen Kollegen, wendet sich ab und geht.
Seine Nachforschungen hatten Andreas nicht gerade beruhigt, im Gegenteil. Was war mit den Bankern nur los, dass sie so leicht die Fassung verloren? Ich hatte in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das Gewehr keine Requisite war, sondern die Mordwaffe.
Aus der Vogelperspektive rast der Blick zurück über Baumkronen, über das Dach des Schlosses direkt in die Küche. Von oben, Helen und Vogt, der mit dem Karton in den Händen die Küche verlässt. Zögerlich folgt ihm Anschuh. Helen schaltet einen Ghetto-Blaster an.
Kommissar Idiot.
Die Täterin in unserer aktuellen Folge war sehr misstrauisch. Sie war von Eifersucht förmlich zerfressen. Sie hat später ausgesagt, Freude dabei empfunden zu haben, ihren toten Ex-Geliebten auch nachträglich noch was anzutun.
Konzentriert bearbeitet Helen die Haut des Pfauen wieder mit dem Flambierbrenner.
Das ist wirklich interessant, Helen.
Eine Einblendung, Helen.
Aber es scheint etwas zu sein, das so in manchen Menschen so drin ist.
Wir hatten ja schon in der letzten Folge festgestellt, dass der Mensch verrückt ist. Was genau hat sie denn getan?
Sie häutete ihre Opfer.
Nein.
Mit einer Pinzette zieht Helen eine Schrotkugel aus dem Fond. Rebecca und Bachmanns Team kehren aus dem Wald zurück. Langsam senkt sich die Sonne am Horizont.
Die Angeklagte wurde wegen
in der Küche reibt Helen Zucchini, hackt Kräuter und presst Zitronen aus. Sie legt Erdnüsse in ein Tuch und schlägt mit einer Pfanne darauf. Helen reißt eine Packung Glasnudeln auf und schüttelt sie in eine Schüssel mit Wasser. Richard kommt mit einem Stecker in der Hand herein. Helen zieht die Schulter hoch und zeigt auf die Steckdose neben der Tür. Richard bückt sich zur Steckdose. Nebenan betritt das Team fröstelnd den Raum. Fiona ist bei ihnen. Aileen bringt Decken. Das Ersatzteil für die Heizung kommt wohl erst in 2 Wochen. Ich bin untröstlich. Aber ich hoffe, dass sie in der Zwischenzeit mit diesen hier auskommen.
Wir sind ja alle völlig durchgefroren.
Und außerdem, der Hot Tub wird immer befeuert. Den können Sie jederzeit nutzen, wenn Sie möchten.
Sehr freundlich, Milady. Wir sind nicht zum Spaß hier, sondern zum Arbeiten.
Toschner zu Vogt.
Natürlich, Bernhard. Wenn du sagst, ich soll mich mal entspannen, ja, dann entspanne ich mich.
Ja, sag's auch deinem Gesicht.
Arbeit ist die wärmste Jacke. Mach da mal einen Tee zur Entspannung. Das wäre doch wunderbar. Hilfst du mir?
Helen zu David.
Oh.
Verschwörerisch funkelt sie ihn an.
Bitte?
Das reicht jetzt, Richard. Lass uns gehen.
Hat irgendjemand Anzug gesehen?
Helen und David gehen in die Küche. Dort öffnet Helen die Kammer. Von der Decke baumelt der gerupfte Pfau.
Er wird fantastisch schmecken. Und jetzt halte ich fest, dieses Tier ist nicht von einem Hund gerissen worden.
Nicht?
Entschlossen schließt Helen die Kammertür. Sie geht zum Arbeitstisch, bückt sich und präsentiert David in einer Porzellanschüssel die Schrotkugeln.
Das ist Schrot aus der Pfauenleiche.
Das heißt, der Pfau wurde erschossen.
Und zwar unmittelbar, bevor der Hund ihn im Wald gefunden und apportiert hat.
Das müssen wir Frau Baumann sagen.
Ja. Dann zeigst du ihn ihr und sagst, dass du ihn morgen Abend zum Essen servierst.
Nein, das war doch deine Idee gewesen.
Grinsend wendet sich Helen ab und holt einen Wasserkocher von einer Mikrowelle.
Also die Frage ist, wer hat den Pfau erschossen und warum? Und warum hat er ihn im Wald liegen gelassen?
Helen geht zum Wasserhahn.
Andreas hat irgendwas von einem Gewehr erzählt im Wald.
Der hat uns gestern im Wald gesehen. Der war heute hier und hat ganz komische Fragen gestellt.
Hat er was zum V gesagt?
Natürlich nicht. Er hat ihn erschossen.
Glaube ich nicht.
Hä? Du hast doch gesagt, er hat ein Gewehr.
David gießt wieder Whisky ein.
Nein, also wenn ich das richtig verstanden habe, er dachte irgendwie, ich hätte eins versteckt. Keine Ahnung.
Helen stellt den Wasserkocher auf die Mikrowelle.
Dann hast du den V erschossen.
Sie hält den Stecker in der Hand.
Ich bin Pazifist.
Das war Spaß, Gandhi. Entspann dich mal ein bisschen. Du merkst schon, dass irgendjemand uns hier ganz hart verarscht, oder?
Und steckt ihn in eine Mehrfachsteckdose.
Ja!
Es ist dunkel.
Ja, geil. Stromausfall.
Hallo?
Keine Sorge. Den Strom haben wir im Handumdrehen wieder an. Der Sicherungskasten ist gleich hier.
Was macht Lady Fiona hier?
Sie wohnt hier. Ich nehme an, sie ist auf der Suche nach dem Sicherungskasten. Das Licht scheint ja wohl ausgefallen zu sein, nicht wahr?
Wie gut, dass ich mein Handy nicht abgegeben habe.
Warum latscht hier jeder durch?
Ich kann.
Ich kann Ihnen helfen. Ich kann doch nicht helfen, Lady McIntosh.
Was ist denn mit dem Strom? Und wo ist Anschub? Nicht in die Speisekammer.
Warum nicht? War das ein V?
Auf gar keinen Fall.
Das ist ein V.
Natürlich nicht. Wir spielen hier nicht lustiges Tiereraten.
Ah, was spielen wir denn dann, Helen? Warum ist das Licht aus? Ist einer raus, wenn es wieder angeht? Was ist denn der Plan?
Es hat hier niemand irgendeinen Plan. Das glaube ich sofort.
Die Taschenlampe ist jetzt hin.
Na, wenn das mal kein Zufall war.
Ich möchte jetzt sofort wissen, wo mein Hund ist! Hier ist sowas wie Licht.
Ich habe eine Gurke.
Hallo, und in der Dunkelheit suchten die Banker nach Antworten. Der Trophy-Ball ist was wurde hier gespielt? Doch schon bald sollten sie gemeinsam herausfinden, dass...
Das Licht in der Küche geht an.
Das war's.
Schönen Abend miteinander.
So.
Ich gehe. Toschner öffnet versehentlich die Kammertür und verschwindet dahinter. Hektisch postieren sich David und Helen davor.
Ah, Bernhard ist jetzt draußen, ja?
Ja.
Wieso draußen? Ich bin doch hier.
Gefällt mir gut, euer Spiel.
Vogt geht. Hastig folgt David ihm. Helen öffnet Toschner die Tür der dunklen Kammer und zieht ihn beherzt am Ärmel heraus.
Wie lange war ich weg? Wieso sind keine... ist niemand da?
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du rausgeflogen.
Irritiert schaut sich Toschner in der Küche um und geht dann auch.
Sollen wir doch mal sehen.
Unglaublich. Bernhard hatte den V wirklich nicht gesehen. Allerdings begann er sich zu fragen, ob die Kollegen sich irgendwie gegen ihn verschworen hatten. Kurz vor dem Stromausfall stieß auch Jim auf beunruhigende Fakten. Unter anderem darauf, dass sich die allgemeine Wetterlage verschlechtern sollte.
Allein geht Jim im dämmerigen Wald umher. Er bückt sich und hebt zwei große Steine auf. Euphorisch kickt er trockenes Laub weg. Vor der provisorischen Hütte aus Ästen schichtet er die Steine übereinander. Die Mauer reicht ihm schon bis zur Brust.
Laird! McIntosh, Hamish!
Hallo! Haben Sie die gebaut?
Hamish deutet fragend auf Jim, der lächelt dümmlich.
Jim!
Eine Einblendung? Jim.
Ah, Jim.
Die ist inspiriert von alten Burgen aus Schottland. Sie müssen das eigentlich erkennen.
Ja?
Aufmerksam betrachtet McIntosh die Mauer und nickt anerkennend.
Ja, ja. Ja, jetzt, wo sie es. Gehen wir jetzt zurück?
Ja.
Zufrieden betrachtet Jim sein Werk, nimmt seine Jacke und geht mit Lord McIntosh davon. Kaum sind die beiden weg, stürzt die Mauer ein.
Das müssen doch 200 Hektar Land sein, oder? Das ist ja eine beachtliche Größe. Respekt.
500.
500?
Die beiden blicken vom Hügel aus zum Schloss.
Wenn Sie das jetzt alles verkaufen würden, dann hätten Sie ausgesorgt. Dann könnten Sie den Rest Ihrer Tage in der Karibik verbringen.
Was? Wozu? Moment.
Hamish hält sich ein Fernglas vor die Augen. Der Lord streift den Gurt ab und reicht Jim den Feldstecher. Der nimmt ihn und sieht hindurch.
Sehen Sie diese Punkte? Da an dem Berg? Ja, das sind Tiere. Rehe, Hirsche. Das Wild kommt von den Bergen runter ins Tal. Es wird Schnee geben.
Nein, um diese Zeit gibt es keinen Schnee in Schottland.
Und doch. Vor ein paar Jahren waren wir um die Zeit für fast 2 Wochen eingeschneit.
Es ist unmöglich.
Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
Erneut hält sich Jim das Fernglas vor die Augen und betrachtet die kargen Berge in der Dämmerung.
Hanschuh, was machst du denn hier? Warst du im Wald und hast dein Ding gemacht, wie dein alter Freund? Dein bester Freund Jim?
Was ein schöner Hund.
Komm mit, Hanschuh, komm.
Guter Freund von Ihnen, ja?
Das Gästehaus liegt hell erleuchtet in der Nacht. Plötzlich erlischt das Licht. Im Salon.
Hanschuh, hey, Hanschuh!
So, kam hier aus dem Wald entgegengelaufen, ne? Lass deinen Hund niemals alleine im Wald, Linda. Jägerregel Nummer uno.
Oh, und wo war Ihr Hund?
In der Woods.
Im Wald etwa?
Oh, no.
Ach nein, er war bei Jim. Lächelnd nicken sich alle zu.
Ja, ja. Ja, ja. Er war bei mir.
Prima. Nun, schön, dass er wieder da ist. Na dann, gute Nacht alle zusammen. Danke für das Licht. Tschüss. Ich hoffe, ab jetzt wird's besser. Gute Nacht. Unbeholfen schauen sich Linda und Jim an. Dick eingemummelt sitzen alle vor dem Kamin. Jim sieht neugierig aus dem Fenster.
In die Armbeuge, bitte.
Das Wild kommt von den Bergen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es Schnee geben wird.
Jim, das Wild kommt eben jedes Jahr um diese Zeit von den Bergen. Wetterunabhängig.
Nein, nur wenn es schneit.
Unmöglich.
Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich.
Es wird nicht schneien.
Da, es schneit.
Jim deutet nach draußen. Es beginnt zu schneien.
Zu Tisch bitte, es gibt Sommerrollen.
Helen kommt mit Tabletts. Linda in Decken gewickelt, geht zum Fenster.
Passend zum Wetter.
Alle erheben sich. Blick von draußen durchs Fenster. Linda und Jim betrachten fasziniert den Flockenwirbel. Jim sieht sich kurz zu den Kollegen um, die den Raum verlassen, und blickt dann wieder zufrieden nach draußen. Jim legt seinen Arm um Lindas Schulter.
Wo ist Jim? Jim ist da.
Andächtig stehen die beiden nebeneinander am Fenster. Von der verschneiten Wiese hebt sich der Blick zum Gästehaus, wo hinter dem erleuchteten Fenster immer noch Linda und Jim stehen. Die Gans Gladstone watschelt über den Neuschnee zum Schloss. Im Salon. Jim sitzt mit Gitarre im Sessel.
Unsere gute Rebecca, die lässt sich ganz schön Zeit.
Möchte jemand was trinken?
Ja, ein Glas Rotwein wäre jetzt schön.
Cider bitte.
Cola, Zero.
Helen beugt sich zu Linda.
Tee.
Die hebt den Daumen.
Entschuldigung, was ist mit euch denn los? Wir sind in Schottland. Hier trinkt man Hot Toddy.
Was?
Hot Toddy, das ist mit Zitrone und Honig und Whisky, alles drin.
Ja.
Ein bisschen heiß.
Hallo, Hot Toddy.
Wir sind in Schottland.
Im Kamin brennt ein Feuer. Etwas unbeholfen fletzen alle auf Sofas und Sesseln. Vogt und David tragen noch immer Anzug und Krawatte. Schmunzelnd blickt David zu Toschner, der hält finster dreinblickend die Arme verschränkt.
So, kennt ihr das nicht?
Nee.
Und mir, ja, mit dir, wenn es sehen muss, durch das Tür. Hat immer nur zu dir, FC Köln, super Song.
Ah, Loch Lomond.
Nee, das ist die Hymne vom FC. Das weiß ich ganz sicher.
Ja, ist ja gut. Das ist eine Körperverletzung, das ist alles, was es ist. Cheers.
Helen bringt Getränke.
Oh, boah, was ist das? Das schmeckt ja ekelhaft. Das ist ja wie ein Saunaaufguss. Latschenkiefer, Mandarine.
Naja, da ist Honig drin und Zitrone. Bitte
schön.
Danke.
Da schmeckt mein Alkohol gar nicht. Das ist super.
Ja, da hat sich der eine oder andere auch schon beim Kölsch mit vertan. Ne?
Toschner ist zum Fenster gegangen und starrt nachdenklich auf das Schneegestöber. David schwenkt sein Teeglas. In der anderen Hand hält er ein Liederbuch.
Das müsste ihm doch gefallen, oder? Alle aus einem Gesangsbuch?
Sing mal mit. Das ist Kinder.
Power of Music.
Toschner geht.
Power of Music. Verstehst du?
Bett gehen ist das.
Dass Rebecca das nicht sehen kann.
Ich noch einen nehmen, ja?
Ja.
Musik und Alkohol sorgten für eine gelöste Stimmung und drängten langsam alle Sorgen in den Hintergrund. Das konnte gefährlich sein. Dazu kam, dass Rebecca nicht die war, für die sie gehalten wurde. Noch bevor der Schnee fiel, verfolgte sie im Hintergrund ihre ganz eigenen Ziele.
Vom Dach des Schlosses fährt der Blick durch die Dunkelheit und kreisend von oben in einen Pub. Dankeschön. Eine blonde Barkeeperin schiebt Rebecca ein Bier über den Tresen.
Hier, das ist zu viel. Nein, nein, das ist in Ordnung. Danke.
Rebecca trinkt und geht zu einem Tisch. Auf dem Rücken trägt sie den Stoffrucksack vom Team-Event. Darin leuchten Handys auf. Sie geht an einem Schild mit der Aufschrift Wi-Fi vorbei. Draußen dämmert es. Eine Leuchte über der Eingangstür des Pubs spendet fahles Licht. Rebecca setzt sich an den Tisch und legt den Rucksack neben sich. An einer karierten Tapete hinter ihr hängen viele gerahmte Fotos. Rebecca kramt im Rucksack, nimmt eins der Handys heraus und hält es sich ans Ohr.
Ja, ja, hier ist Rebecca.
Eine Einblendung, Rebecca.
Hallo? Eine Sekunde.
Aus ihrer Manteltasche nimmt sie Bluetooth-Ohrhörer.
So, hallo, hörst du mich besser?
Und steckt sie sich in die Ohren.
Ja, ja. Ich war gerade hiken und sitze jetzt hier in so einem Pub.
Nee, die sind im Wald. Die bauen gerade eine Hütte. Ja, das habe ich auch gesagt. Die bauen eine Hütte. Das ist völlig crazy. Die machen alles, was ich sage, selbst wenn ich es gar nicht sage.
Rebecca trinkt einen Schluck und schaut auf den Stoffrucksack, in dem immer wieder die Handys aufleuchten.
Die haben so viel Schiss vor Compliance, dass sie alle total kopflos handeln. Das sind offene Bücher. Bis auf diesen Herr Vogt. Der hat sich dem Ganzen sehr entzogen. Ich glaube, der hat richtig Rückgrat. Vielleicht schnappe ich mir den mal und mache ein Eye to Eye. Natürlich kriege ich das hin.
Erneut trinkt Rebecca von ihrem Bier. Draußen schneit es noch immer. Vom Waldesrand schweift der Blick zum Gästehaus der McIntoshs. Hinter allen Fenstern brennt Licht. Im dunklen Wald bemerkt Rebecca etwas auf dem Boden. Sie bückt sich und hebt es auf. Es ist eine Pfauenfeder. Nachdenklich betrachtet sie diese und hebt eine zweite auf. Rebecca lächelt und geht weiter zum Gästehaus. Mit offenem Mund und herausgestreckter Zunge versucht Rebecca, Schneeflocken zu fangen. Drinnen. Rebecca betritt den Flur mit Blumentapete, hängt ihren Mantel an die Garderobe und schultert den Rucksack. Die Pfauenfedern hält sie in der Hand. Sie legt den Rucksack auf einem kleinen Tischchen neben einer antiken Porzellanschale ab und merkt auf. Rebecca wuschelt sich durchs Haar und betritt den Salon. Dort tanzen ausgelassen Helen, Linda und David vor dem Kamin. Jim spielt Gitarre. Rebecca legt die Pfauenfedern auf einer Anrichte ab.
What? Cheers!
Rebecca hebt eine Tasse. Vogt? Er hat sein Jackett ausgezogen.
Wir sind in Schottland.
Mit dem Liederbuch in der Hand, seine Krawatte um die Stirn gebunden, singt David aus voller Kehle. Rebecca hockt auf der Lehne eines Sessels und schlägt einen Fächer rhythmisch in ihre Handfläche. Vogt sitzt auf dem Polstersofa und trinkt Bier. Schmunzelnd klatscht er, seine Krawatte sitzt locker. Rebecca hat den Fächer geöffnet, der hat die Gestalt eines Pfaus. Vogt setzt sich ans Klavier.
Ich kann, also mir fällt wirklich gerade gar nichts ein. Ich, also aus dem Stegreif bis ich jetzt...
Keine Stimme, da bin ich
aber sehr gut.
Rebecca stutzt. Baff dreht sie sich zu Vogt am Klavier. Inbrünstig singt Vogt. Er trägt jetzt eine Sonnenbrille. Fassungslos blicken David und Helen zu ihm. Helen rutscht an einem Wandvorsprung ab, auf den sie sich gestützt hatte. Rebecca fächert sich mit ihrer Strickjacke Luft zu und wuschelt sich erneut durchs Haar. Fasziniert starrt Rebecca Vogt von hinten an. Rebecca singt beseelt mit. Mit kreisenden Armen schwebt Rebecca zur Vitrine, holt die Pfauenfedern und wirbelt mit ihnen herum. Jim und Linda tanzen zusammen. Linda bemerkt die Federn in Rebeccas Hand, stutzt und huscht zu ihr.
Ich verstehe dich wirklich ganz, ganz schlecht. Aber ihr seid ja richtig zusammengekommen beim Hüttenbau, oder? Ich verstehe dich, du. Wenn das alles zu viel ist, dann leg dich doch einfach schlafen, oder? Also no worries. Alles gut.
possibile con gli occhi neri tu sapuoi mi riorientare.
Mit spitzen Fingern reicht Linda die Federn David. Mit panischer Miene starrt er darauf. Wie versunken tanzt Rebecca. Lässig lässt Vogt den Klavierdeckel fallen und erhebt sich. Vogt kommt zu David.
Wow, danke.
Der reicht Vogt die Federn. Verlegen sieht Vogt David an und trinkt einen Schluck von seinem Bier.
Du spielst unten.
Ein bisschen für dich.
Für mich?
Ja.
Danke.
Jetzt sitzen Jim und Helen am Klavier.
Ja, nee, das war echt toll gespielt.
Danke. Ey, soll man in dieses Hot Tub vielleicht gehen, wovon sie geredet hat? Da draußen.
Ja. Hot Tub.
Ja?
Na klar.
Hast du Bock?
Rebecca drängt sich dazwischen.
Hot Tub? Finde ich nice, ja. Hätte ich Lust.
Ja, kommst du mit? Okay.
Ja?
Cool.
Jetzt müsstest du.
Gut.
Jetzt.
Wir drei, Hot Tub.
Cool.
Okay, in 3 Minuten. Wir drei, Hot Tub.
Alles klar.
Und ihre Turn.
Helen sitzt auf Jims Schoß.
Zu früh.
Ich liebe Rutsch.
Draußen. Der Mond erhellt die Nacht. Vor dem Anwesen dampft ein Schornstein an einem großen Kessel, unter dem ein Feuer brennt. Barfuß, nur mit Bademantel bekleidet, laufen David, Vogt und Rebecca über die verschneite Wiese. Übermütig macht Rebecca einen Handstandüberschlag.
Na los, auf geht's.
Am Kessel, dem Hot Tub, hebt Rebecca gemeinsam mit Vogt den Deckel hoch. Eine schwarze Kreditkarte fällt in den Schnee. Mit nacktem Oberkörper sitzen die drei lächelnd im Wasser. Dampf steigt auf. Aufmerksam schaut Rebecca in die Runde. Vogt sieht erst Rebecca, dann David an. Dann rutscht er vor David vorbei zum Beckenrand und nestelt an einem Bedienpanel. Er kommt David dabei sehr nah. Der blickt unsicher zur Seite und nach unten. Rebecca bemerkt es. Vogt rutscht wieder rückwärts auf seinen Platz zurück. Mit zusammengezogenen Brauen blickt Vogt skeptisch umher.
Ja!
Das Wasser beginnt zu blubbern. Die drei haben die Arme auf den Beckenrand abgelegt und lehnen den Kopf zurück. Dampf steigt aus dem Hot Tub nach oben. Mit leicht geöffnetem Mund sieht Rebecca Vogt begehrlich an. Unter Wasser sucht ihr Fuß nach Vogts Bein. Sie streichelt ihren Zehen an seiner Wade hoch. Vogt runzelt die Stirn und linst dann schmunzelnd zu David. Der sitzt verkrampft im Wasser und hat die Hände auf seinen Knien abgelegt. Zufrieden schließt Vogt die Augen. Rebecca schaut Vogt an und schließt ebenfalls genüsslich die Augen. Vogt öffnet seine Augen wieder, sieht zu Rebecca und stutzt. Die setzt einen verführerischen Blick auf. Irritiert wendet Vogt seinen Kopf zu David. Hinter Davids Rücken krabbelt Vogt zum Bedienpanel. Unter Wasser, Vogts und Davids Körper sind eng aneinander. Panisch sieht David sich um. Zurück an seinen Platz rückt Vogt näher an David. Die Arme der beiden berühren sich am Beckenrand. Mit suffisantem Grinsen sieht Vogt seinen Kollegen an und schürzt die Lippen. Der blickt stur nach vorn. Rebecca lehnt sich entspannt zurück, den Blick fest auf Vogt gerichtet. Plötzlich stoppt das Blubbern. Erschrocken richten Rebecca und Vogt sich auf. Alle sehen betreten vor sich hin. Rebecca streckt ihre Finger aus dem Wasser und betrachtet sie.
Oh Gott, meine Hände sind schon ganz schrumpelig.
Ich warte mal.
Ja, meine auch.
Auch David schaut seine Hände an und folgt Rebecca.
Wirklich?
Vogt lässt enttäuscht den Blick sinken und steigt dann ebenfalls aus dem Hot Tub.
Noch stärker als im Hot Tub brodelte es bereits den ganzen Abend lang in Bernhards Kopf.
Der Blick entfernt sich vom Hot Tub und schweift über die Wiese zu Toschner ins Schlafzimmer.
Bevor die anderen gemeinsam ins Wasser stiegen, wurde ihm klar, dass er plötzlich im Beiboot saß. Er nahm sich vor, herauszufinden, wer das Steuer in der Hand hielt.
Toschner hockt vor dem Stockbett und spielt Schach. Die Figuren bewegen sich automatisch übers Brett.
Schachmatt.
Toschner nimmt ein Glas, merkt auf und stellt das Glas wieder auf den Boden. Durchs Fenster beobachtet er Hamish, der mit Waffe am Waldrand entlang geht. Toschner geht in den Flur und entdeckt in Rebekkas Rucksack auf dem Tischchen die Handys.
Besappelt. Bernhard.
Eine Einblendung, Bernhard.
Andreas. Na, ihr habt ja ganz schön viel Spaß auf Dienstreise. Mhm. Ist doch kein Urlaub hier, oder?
Nee, mhm. Doch.
Ja?
Auch.
Sag mal, was hast du eigentlich mit dem Wächter im Wald besprochen? Und was meinten die Köchin damit? Ich bin raus.
Vogt zieht amüsiert die Stirn kraus und schüttelt den Kopf.
Okay. Was ist denn mit der Bachmann? Was für ein Spiel spielt die?
Bernie.
Lässig tänzelnd entfernt sich Vogt rückwärts. Toschner fasst sich an die Nase. Erneut wendet er sich den Handys zu. Er nimmt seine Smartwatch aus dem Beutel und legt sie an. Sein Handy steckt er in die Hosentasche.
Hallo Bernhard, ich habe dich vermisst.
Interessiert schaut er auf Lindas Handy. Auf dem Display über einem Bild von Anshu erscheint: Gesichtserkennung verwenden oder PIN eingeben. Toschner tippt 1, 2, 3, 4. Der PIN ist ungültig. Argwöhnisch sieht sich Toschner um und geht zu einer Tür. Vorsichtig öffnet er und verschwindet in der Dunkelheit. Drinnen knipst Toschner kleine Lampen an. Er findet Lindas Brieftasche und zieht daraus den Personalausweis hervor. Er hält das Foto aus dem Personalausweis vor Lindas Handy. Mit verschränkten Armen hat sich Linda neben ihm aufgebaut. Sie streckt ihre Hand aus, Toschner legt das Handy hinein. Linda wischt übers Display und lässt es vor ihrem Gesicht kreisen. Dann gibt sie es mit steinerner Miene an Toschner zurück. Linda schleppt sich zum Doppelbett und fällt bäuchlings darauf. Toschner legt den Personalausweis auf die Brieftasche, knipst die Lampe aus und legt zögerlich das entsperrte Handy daneben auf die Anrichte. Toschner blickt sich noch einmal zu Linda um, knipst das Licht aus und geht. Im Schlafzimmer öffnet er die Vorhänge und erblickt Vogt, Rebekka und David im Hot Tub. Toschner steigt eine Leiter hoch, legt sich aufs Stockbett und starrt in die Dunkelheit. Draußen, die Gans Gladstone watschelt über die verschneite Wiese. Im Schloss, barfuß, nur mit T-Shirt und Unterhose bekleidet, kommt David in sein Schlafzimmer. Behutsam schließt er die Tür und legt sich unten ins Stockbett.
David, bist du wach? David?
Toschner fällt. Tags, er liegt auf dem Sofa mit Tiefkühlerbsen auf dem Knie.
Das ist sehr schlimmer als bei meinem Skydiving-Unfall. Das tut richtig weh. Und es zieht auch
Nach oben?
Also, wenn das Bein abgenommen werden muss, habe ich alle Messer da, die wir brauchen.
Danke.
Helen serviert Kaffee.
Also, die gute Nachricht ist, Lady McIntosh hat ein Telefon für uns.
Die schlechte ist, dass wir hier nicht wegkommen. Jede Wette.
Und wer hat's gesagt? Der Papa.
Jetzt seid doch nicht immer so zynisch. Manchmal hat man auch einfach Glück. Rebecca, was ist die schlechte Nachricht?
Wir sind komplett eingeschneit und kommen hier nicht weg.
Die Türme des Schlosses, das Gästehaus, Wiese und Bäume sind tief verschneit. Aileen und Richard warten vor dem Schloss durch knietiefen Schnee. Aileen trägt ein Telefon. Richard hält ein Kabelbündel über dem Kopf. Im Salon spielt Toschner noch immer auf dem Sofa, gelangweilt mit einer Nudel auf seiner Gabel. Durchgefroren kommen Fiona und Richard herein.
Hallo zusammen. Tut mir leid zu stören. Aber unsere Gans Gladstone ist nirgends zu finden. Ich nehme nicht an, dass Sie sie gesehen haben.
Am Frühstückstisch schütteln alle den Kopf.
Nein? Okay. Noch ein schönes Mittagessen. Sie können jetzt das Telefon benutzen.
Oh, danke.
Gerne.
Auf dem Sofa blättert Toschner in einer Broschüre mit Werbung von Männerhaus. Jim kommt in den Salon und schließt eine Schiebetür mit Glaselementen. Er strebt zu einem geschnitzten Tischchen und bedient die Wählscheibe des Telefons. Mit dem Telefon am Ohr schwingt Jim die Hüften.
Madden Marv. Heißt guten Morgen auf Schottisch. Ja, ich bin in Schottland. Seit 3 Tagen. Hast du dich gar nicht gewundert, dass der alte Jim sich überhaupt nicht meldet?
Helen.
Wie geil, richtige Nummer. Ich bin's. Na? Ja, klar, Indira. Festanschluss aus Schottland, verstehst du?
Vogt?
Nee, oh Mann, es tut mir total leid. Ich glaube, heute wird's noch nichts.
Auf dem Sofa bläst Toschner genervt die Backen auf.
Eingeschneit, jetzt richtig doll geschneit. Meter hoch.
Wie?
Doch, natürlich.
Ja, wir sind eingeschneit, Tiger.
David.
Nein, ich will mich nicht vom Hochzeitstag drücken.
Wie, was hat euch die Mama erzählt? Dass ich mir hier gut gehen lasse, was?
Wie ist denn Hawaii? Ah, doch, Bermuda.
Diese Vorwurfshaltung schon wieder. Da haben wir doch mehrfach drüber geredet, Bammel.
Katrin, was erzählst du nur da den Kindern? Das geht ja gar nicht. Ja, nix, Schatz. Nein, Mann, wir arbeiten hier.
Nee, ich wollte überhaupt nicht stören. Hallo?
Ich glaube, dass Asand als Gewürz vollkommen missverstanden ist.
Das ist kein Kater. Beziehungsweise der Alkohol war professionell bedingt.
Katrin, was soll denn vorgefallen sein?
Ja. Ja, Banker.
Ich liebe dich, wirklich.
Vielleicht muss ich auch mal mehr etwas fester auftreten.
Wir brechen Strukturen auf, das ist total wichtig.
Machen die ganze Zeit auf richtig dicke Hose und dann aber gestrichen voll. Genau wie der FC, richtig.
Sonst fickt die Bachmann mich.
Ja, nur, dass es hier um nichts geht, weißt du?
Nein, ich will nicht mit meiner Chefin schlafen. So wie Bernhard. Mit dem unsichtbaren Arschloch-Tattoo auf der Stirn.
Unangenehm berührt schaut Toschner zur Seite.
Hallo? Vivian?
Jim nimmt ratlos den Hörer vom Ohr und legt auf.
Ciao mit V. Geile Geschichte. Muss ich dir erzählen, wenn ich wieder da bin. Tschüss.
Kaugummi kaunt, schaut Helen vor sich hin. Sie entdeckt den grimmig dreinblickenden Toschner auf dem Sofa.
Wow! I.M. Hinkefuß.
Was?
Belauschst du hier private Gespräche?
Ach!
Ey, du weißt aber schon, dass Rezepte auch geistiges Eigentum sind, ne?
Ich mach doch überhaupt. Ich lieg hier doch einfach nur. Ich hab Schmerzen. Aber das ist ja klar. Das ist ja mein Schicksal, dass niemand erkennt, wie sehr ich eigentlich leide.
Rufst du niemanden an?
Nö. Nicht nötig.
Keine Freunde?
Viele.
Keine Familie?
Ich kenne mich ja alle.
Ex-Frau mit Mordgelüsten.
Betroffen schluckt Toschner.
Was meinen Sie eigentlich damit, dass es hier um nichts geht?
Hä?
Helen zieht die Stirn kraus und verschwindet.
An der Mauer neben dem Kamin kleben die Zeichnungen mit den Schiffen. Darüber die mit Jims Raumschiff. Entschlossen zerrt Toschner Decke und Zeitschrift weg und steht auf. Er nimmt alle Zeichnungen von der Wand, legt sie auf den Sessel mit Pfauenmotiven und beginnt sie zu zerreißen.
Es ging um nichts und niemand stand am Steuer. Bernhard war so kurz davor, das zu begreifen. Doch es war ein weiterer Geflügelmord geschehen. Da war sich Lady Fiona sicher. Mit der Hartnäckigkeit einer schottischen Lady wollte sie unbedingt herausfinden, was passiert war.
Fiona sitzt in ihrem Wohnzimmer auf dem Sofa und blättert in einer Zeitschrift mit dem Titel Die Jagd. Neben ihr döst der zottelige braune Hund. Ihr Hund lief frei im Wald. Und sie hat mich darüber angelogen. Mit einer Pinzette hält Hamish ein Objekt und betrachtet es durch eine Lupe an seiner Brille. Fiona steht auf und wandert umher.
Wusstest du, dass sie Jägerin ist? Und ich denke, ihr Hund weiß auch das eine oder andere über das Töten. Also, Gladstone ist verschwunden. Der Hund lief frei herum. Er ist der Mörder.
Mörder!
Ein Graupapagei in einem Käfig.
Vorsicht, Fiona!
Eine Einblendung, Fiona. Von Fiona gefolgt, kommt Helen mit Kaffeetablett.
Das müssen Sie wirklich nicht tun.
Ja, finde ich gut.
Ich kann das auch selber machen.
Gerne, machen wir so.
Danke.
Sie betreten Lindas Zimmer, die liegt im Bett.
Hallo.
Ich sage Ihnen gleich, ich würde das nicht trinken.
Das ist unsere besondere Familienmischung. Das Rezept wird jetzt seit 28 Generationen weitergegeben. Er ist noch ziemlich heiß.
Fiona gießt Tee in eine Tasse und reicht sie Linda. Die Hände in die Hüften gestützt, beobachtet Helen sie dabei. Vorsichtig trinkt Linda einen Schluck.
Mutig. Gut. Ich gehe dann auch mal kurz telefonieren, wenn irgendwas ist. Einfach schreien. Scherz. Einen Moment, bitte.
Das riecht ja wunderbar. Curry?
Curry.
Yes. Ja. Yes, ja, genau, yes, Curry. Curry. Wissen Sie, unsere Gans ist immer noch verschollen.
Hä?
Fragen zieht Helen zu Linda. Die muss lachen.
Was?
Sie denkt,
die Gans bei mir.
Warum kommen Sie nicht zum Abendessen vorbei? Mit Ihrem Mann? Wäre das nicht reizend?
Oh,
absolut reizend. Aber ich möchte mich wirklich nicht aufdrängen. Und ich bin mir sicher, Ihre clevere kleine Köchin hier hat auch so schon genug Mäuler zu stopfen.
Helen nickt fragend.
Genau.
Wir haben doch genug für die Herrschaften, nicht wahr?
Einfach nicken.
Absolut, Lee.
Bei den McIntoshs im Wohnzimmer.
Oh nein. Müssen wir dahin?
Na sicher. Aber Hamish.
Nicht vom Krieg sprechen.
Nein.
Die Lady füllt ein Whiskyglas halb voll.
Zum Wohl, Tiere. Hoffen wir, dass ihr die nächsten Tage überlebt.
Mörder!
In der Dunkelheit beleuchtet der hochstehende Mond das rote Backsteinschloss im Schnee. Im Salon auf drei Zetteln steht Wichtig, Stolz, Zukunft. Eine Stehlampe spendet fahles Licht im Esszimmer.
Hallo. Guten Abend, alle zusammen.
Die McIntoshs kommen herein. Eine Flasche Schnaps.
Ein herrliches deutsches Wort. Steht bequem.
Oh je. Es tut mir leid. Sie müssen ihn entschuldigen. Er war einfach viel zu lange in der Armee.
Reden wir nicht vom Krieg. Bitte setzen Sie sich.
Danke. Rebecca stellt eine Vase mit den beiden Pfauenfedern auf den Tisch.
Pfauenfedern im Haus bringen Unglück. Kein Wunder, dass Sie so viel Pech haben. Eine Kranke, ein Verletzter.
Kein Internet, der Stromausfall.
Ja, und eingeschneit, aber das habe ich ja zum Glück vorausgesagt.
Ihre Hütte ist übrigens eingekracht.
Meine Hütte ist eingekracht?
Ja.
Was?
Ja.
die etwa alleine fertig gebaut? Ja, natürlich. Es wird abgeliefert. Wer nicht abliefert, der wird aussortiert. Ne? Und Jimmy, Papi hat abgeliefert.
Niemand wird aussortiert. Richtig, Frau Bachmann?
Fiona zu Hamish?
Aussortiert.
Sie haben Angst, rausgeschmissen zu werden.
Ja, Cancel Culture. Und die Compliance ist dafür da, um das durchzuziehen.
Wer wird rausgeschmissen? Nobody. Niemand wird rausgeschmissen.
Der Begriff Cancel Culture wurde von alten weißen Männern ausgedacht, die Angst vor ihrem eigenen Niedergang
haben. Nein.
Solange man moralisch handelt, hat man nichts zu befürchten.
Moralisch handeln, das war richtig gut.
Es geht einfach nur darum, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen, dass wir nicht übergriffig sind.
Wer im Hot Tub sitzt, sollte nicht mit Wasser werfen. Und Frau Bachmann, haben Sie sich das Offside so vorgestellt?
David, sie kann nicht sprechen.
Da muss ich meinem Kollegen recht geben. Sie kann ja nicht reden. Sie hat ja gerade keine Stimme. Aber wenn sie sprechen könnte, würde sie wahrscheinlich sagen, ja, ich habe die meiste Verantwortung und deshalb auch die meiste Angst vor Compliance.
Wegen dieser E-Mail-Geschichte.
Hat sie die gelesen? Mutmaßlich, das wissen wir nicht. Aber dazu kann sie auch selber keine Stellung beziehen,
weil sie nicht reden kann. Sie kann nicht reden, weil sie krank ist.
Ganz genau.
Nö.
Verwundert sehen sich alle an.
Ich hatte einfach keine Lust. Meinen Sie wirklich, ich muss heimlich Ihre E-Mails lesen, um zu wissen, wer Sie sind? Oder um zu verstehen, warum jeder hier so unglaubliche Angst hat, davor seine Stellung zu verlieren? Ich habe das Wochenende hier organisiert, damit wir uns schützen, damit wir gemeinsam Compliance überstehen. Wir sind Banker und keine Krankenschwestern. Moral ist nicht unser Geschäft. Aber ihr habt eins draus gemacht. Mit euren Firmencoachings und dem ganzen Zeug. Ihr lebt davon, dass wir alle nicht ganz sauber sind. Aber das bist du doch auch nicht, oder Rebecca?
Gut, ich glaube, das
Tada!
Ist
der...
Helen stellt eine Terrine auf den Tisch.
Guten Appetit. Endlich servierte ich mein Geflügelcurry. Doch welcher Vogel da drin war, dazu gab es nach dem Essen viele Theorien.
Eine Einblendung, die Komplizen. Das O bildet die Terrine. Jim schenkt Geflügelcurry aus. Draußen wird ein verschneiter Baum auf der Wiese vom Mond silbrig angestrahlt. Toschner sitzt auf dem Sofa und zieht an einer Zigarre.
Lady McIntosh war ziemlich misstrauisch.
Sie war schon vor dem Dinner.
Linda hält eine Zigarre hoch.
Sie glaubt ernsthaft, dass Helen ihre Gans zubereitet hat. Das ist doch albern, oder?
Rückblende. Am Tisch rümpft Fiona verstimmt die Nase.
Naja, also ich kann schon verstehen, dass Lady Fiona verwirrt war. Immerhin ist ihre Gans weg und du hast deinen Hund die ganze Zeit rumlaufen lassen. Wer weiß, was er in der Zeit alles gemacht hat, ne? Also, Anshu, entschuldige, ich bin immer noch dein bester Freund.
Jim prostet dem Hund zu.
Anshu reißt nicht einfach so Tiere.
Also für mich hat das Curry eindeutig nicht nach Gans geschmeckt.
Rückblende, David kaut bedächtig.
Meine Mutter hat immer zu Weihnachten...
Es ist auch irrelevant, David. Anshu ist ein Jagdhund, so wie alle Investmentbanker. Warum sollte er die Gans nicht gerissen haben?
Hat er nicht. Das Tier wurde geschossen, nicht gerissen.
Rückblende, Vogt poolt im Mund und findet eine Schrotkugel.
Natürlich wurde es nicht gerissen. Manchmal sind die Dinge ganz einfach und klar. So wie Ihre Zahlen, Andreas.
Oder eben nicht.
Bernhard, meine Zahlen sind, wie sie sind.
Das meine ich gar nicht, Andreas.
Toschner steht auf und stellt sich neben Vogt und David vor den Kamin.
Ich habe gestern Nacht gesehen, wie Lord McIntosh aus dem Wald kam. Mit einem Gewehr.
Ich habe ihn am frühen Abend gesehen, wie er was aus dem Wald holen wollte. Und als er mich gesehen hat, ist er wieder umgedreht.
Lord McIntosh hat also das Gewehr im Wald versteckt. Warum nur?
Rückblende, Hamish isst Curry und blickt nachdenklich auf.
Er hat die ganze erschossen. Aus Eifersucht. Man kann sehr eifersüchtig auf Tiere sein. Meine Ex-Frau hatte so einen kleinen Pudel und den hat sie immer geküsst.
Lord McIntosh hat also die Gans mit dem Gewehr erschossen und hat sie dann unserer Köchin Helen mitgebracht, damit sie zubereitet. Das klingt alles sehr unlogisch.
Das Gewehr war gar keine Attrappe?
Ja, habe ich doch nie behauptet.
Aber was hast du dann mit der Köchin im Wald gemacht?
Mit der Köchin?
Mit unserer Köchin, also unsere Helen, unsere Helen?
David schüttelt zögerlich den Kopf.
Ja, wir waren wirklich nur ein bisschen spazieren.
Okay.
David? Ich glaube dir. Nicht. Ich
gebe zu, ich weiß nicht, was ich da gerade gegessen habe. Gans, Eule, Pinguin.
Rückblende, kritisch ist Toschner von seinem Teller.
Aber ich bin lang genug Investmentbanker, um zu wissen, wann jemand blufft. Und du, David, du blufft. Was hast du mit der Köchin im Wald gemacht?
David atmet schwer und schaut ängstlich in die Runde.
Was?
Ich habe mit Helen das Tier ausgenommen, das ihr heute Abend gegessen habt.
Rückblende, Linda kaut genüsslich.
Ein V.
Was?
So, jetzt ist es raus.
Alle blicken wie erstarrt.
Entschuldigung. Also ich habe schon mindestens dreimal V gegessen. Und
also V war das nicht.
Wächter, Wächter, Wächter. Nicht schlecht. Sehr witzig.
Also V war es definitiv nicht.
Auf keinen Fall. Möchtest du noch jemanden Whisky?
Oh ja, sehr gern.
Wir haben doch nicht wirklich gerade den V.
Linda verzieht das Gesicht. Gelassen beugt sich David zu ihr.
Natürlich nicht. Den V habe ich im Wald vergraben. Das Abendessen wurde doch geschossen und nicht gerissen.
Stimmt. Gut. Gut, ich glaube, es ist Zeit für mich.
Entschlossen erhebt sich Linda von ihrem Sessel und geht ins Esszimmer.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Dort spielen Rebecca und Helen Karten.
Und, vielen Dank für das köstliche Curry, Helen. Verraten Sie mir, was drin war?
Rebecca und Helen tauschen einen Blick.
Rasant.
Mit stoischer Miene wendet sich Helen ihren Karten zu. Im Salon gießt Helen den Männern Whisky ein.
Diesem Schulz vom Compliance würde ich nicht mal den Mund pissen, wenn er brennt.
Ey, das ist Lemmy Kill ist der Mörder.
Compliance, wenn die Compliance mich aussortiert, ist immer noch besser als derjenige zu sein, der andere aussortiert.
Richtig.
Ganz moralisch gesehen. Ist das
hört, hört, darauf können wir doch mal anstoßen.
Ja, hau weg.
Slange war.
Slang Jabeng! Slang Jabeng!
Slang Jabeng! Zu Herren?
Rebecca, toll. Schön, dass du da bist. Das ist ja nicht so schön, es ist so toll. Fünf Finger ergebene Faust.
Was ist das denn eigentlich?
Toschners Bastelei.
Das ist egal. Das ist, ich war in Barcelona. Das ist unsicher.
Von dir?
Ja, aber nein.
Diana, so kennt man dich ja gar nicht.
Interessiert wenden sich alle Toschners Werk zu.
Ist es mein Raumschiff, was da abgeschleppt wird?
Dein Raumschiff wird nicht abgeschleppt, dein Raumschiff betankt das andere Raumschiff mit Unwahrscheinlichkeitsenergie. Das hast du doch selber gesagt. Es treibt es nicht an, aber es sorgt für Energie. Also irgendwie so. Also es ist auch vielleicht scheiße.
Werner, das ist richtig gelungen.
Das ist toll.
Das ist ein Sammelsurium.
Das können wir noch weiter haben.
Ja,
von stimmt. Uns. Ja, wenn das vollgetankt ist, dann können wir das doch noch mal richtig zusammenbauen.
Das ist richtig schön. Wir nehmen das auseinander.
Nach dem Essen baute das Team ein Schiff. Es sah zwar nicht sehr seefest aus, kam aber immerhin ganz ohne Beiboote aus.
Morgens. Linda nähert sich der neu gestalteten Zeichnung. Fugt und Toschner schlafen aneinander gelehnt auf dem Sofa. Rebecca kommt.
Was ist das? Das ist dein Team, Linda.
So, Klassenausflug. Sind wir parat? Aufräumen, Frühstück, Abfahrt, Zähne putzen, danke schön.
Ist das Bundesliga?
Ja, ist der Kaffee schon fertig?
Ja.
Ja, ich muss auf den Rasen mähen.
Vor dem verschneiten Anwesen fährt ein Schneepflug umher. Helen kommt zum Bus.
Linda und Anshu sollten wieder die Fähre nehmen. Ich hatte mich bereit erklärt, die übrigen Erbsenzähler zum Flughafen zu fahren.
Rebecca und die Banker steigen in Helens Bus.
Wartet! Wartet, wartet bitte! Warten Sie, Dr. Schulz?
Die schwarze Kreditkarte.
Das bin ich.
Fragend blickt Helen über die Schulter zu Rebecca. Oben auf der Eingangstreppe beobachten die McIntoshs mit undurchdringlicher Miene die Abreise.
Schau mal. Da ist Gladstone.
Oh, Gladstone.
Er lebt.
Oh, Darling. Gott sei Dank.
Die Gans watschelt heran.
Gladstone.
Aline wirft die Bustür zu. Hinter dem Anwesen geht gleißend hell die Sonne auf. Der Blick entfernt sich vom Bus senkrecht in die Höhe. Über die festgefahrene Schneedecke fährt er davon.
So blieb der Pfau die einzige Leiche in diesem Geflügelkrimi, der weitgehend ungelöst geblieben war, obwohl es nach Hause ging. Was genau man gegessen hatte, war immer noch nicht allen klar.
Kleine Karos legen sich über die Landschaft und bilden wieder das Spielbrett.
Zum Glück waren vom Curry Reste geblieben, die ich natürlich eingetuppert habe.
Das Schloss, das Gästehaus, der Pfau, der Hot Tub, alles ist auf dem Spiel abgebildet.
Oh, schmeckt immer noch ausgezeichnet. Ich sag ja, Asan is it einfach. Also auf jeden Fall war allen schmerzhaft klar geworden, dass der vermeintliche Feind die ganze Zeit mit am Tisch gesessen hatte. Oh Mann, wenn Blicke töten können, niemand wäre lebend am Flughafen angekommen. Aber so kamen alle heil aus Schottland zurück.
Das Spielbrett liegt auf Helens Tisch.
Wie gesagt, es ging eigentlich um nichts.
Es heißt Männerhaus.
Aber dafür hat es sich gelohnt.
Helen serviert in einer Küche einer Lockigen das Curry.
Wir waren auch in Schottland.
Ich weiß, haben wir drüber telefoniert.
Haben Sie von dem V erzählt?
Hä?
Der hat meinen Koffer komplett kaputt gemacht. Meine Unterwäsche lag überall. Lutz war auch dabei, aber er hat gar nichts gemacht. Und das ganze Wochenende konnte ich mich gar nicht erholen.
Das Bild wird schwarz. Eine Einblendung für Ingrid Heineking. Mit Philip Jackson als Lord Hamish McIntosh. Victoria Carling als Lady Fiona McIntosh. Peter Trabner als Richard, Linda Reitinger als Eileen, Annette Frier als Helen, Tom Schilling als Andreas Vogt, Jürgen Vogel als Jim Wellmann, Serkan Karja als Bernhard Toschner, David Cross als David Wächter, Svenja Jung als Rebecca und Katja Jatzlau von Lennep als die Stimme von Toschners Smartwatch. Regie Lutz Heineken Junior, Drehbuch Christoph Mathieu, Sönke Andresen. Mit Lutz Heineking Junior. Bildgestaltung Philipp Pfeiffer, Matthias Schellenberg. Musik Curre Kwan. Dankeschöns Lutz Heineking Junior. Ich erkläre mich für schuldig. Raub. Ich habe vielen Menschen, allen voran den Autoren, Sönke, Christoph und Claudia, den letzten Nerv geraubt. Danke, dass ihr das ausgehalten habt. War kein leichtes Projekt. Mundraub. Mischa Sarim Verolet, dem ich mit freundlicher Genehmigung einen Gag geklaut habe. Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ich hatte nicht immer Ahnung, was ich da so mache. Danke fürs weiter dran glauben, liebe Mitproduzenten von MMC und Eitel Sonnenschein, Basti, Marco, Jens und den wunderbaren Tobissen. Mord. Ich habe mein Privatleben um die Ecke gebracht. Danke von Herzen und in tiefer Liebe, Katja. Wow, wuff oder so. Liebste Tiffy. Danke an meine Familien in Nippes, Braunsfeld, Lechenich und Ratingen fürs am Leben halten. Und natürlich ein fettes Danke an den besten Ganoven in Belgien, Schottland und meinen derbsten Komplizen mit Killerinstinkt der Welt, Eitel Sonnenschein. Gefördert durch Film- und Medienstiftung NRW, Deutscher Filmförderfonds DFFF, mit Valimage. In Koproduktion mit Shelter Productions. Unterstützt von taxshelter.be und ING. Hörfilmfassung? No Limits Media im Auftrag von MMC Film. Text Annette Österreich-Berndt. Redaktion Hanna Schwarz. Sprachaufnahme und Mischung Martin Treppisch. Sprecher Julia Cortis, Diana Gaul und Florian Schwarz.
Weil mir so viel liegt an dir. Geh mit dir auch abseits des Weges. Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn's nicht meine ist. Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn's nicht meine ist. Eine Leiche zu verscharren, wenn's nicht meine ist. Ich würde dir helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn's nicht meine ist. Eine Leiche zu verschauen, wenn's nicht meine ist.